über die Frage nach der Jungfrauengeburt. Man könne uns Menschen des Atomzeitalters doch nicht zumuten, meinen sie, an etwas so Unmögliches und Widersinniges wie eine Jungfrauengeburt zu glauben. Sie und viele andere moderne Menschen übersehen dabei allerdings, dass nicht nur kritische Geister des Atomzeitalters so denken und fragen, sondern auch die Menschen der Bibel. Sarah, Zacharias, Maria haben schon vor 2000 und mehr Jahren die gleiche Frage gestellt. Es handelt sich also um eine uralte Frage, hinter der das Gewiss bei der Schlange im Paradies vernehmbar wird. Die Berichte über die Menschwerdung und Geburt Jesu sind nicht nur Gegenstand so mancher Weihnachtstradition, sondern in den letzten Jahrhunderten, gerade auch in Deutschland, Gegenstand der Kritik. Unannehmbare Glaubenssätze für moderne Menschen, heißt es. Wie können wir verlangen, etwas wie die Jungfrauengeburt, wie die Menschwerdung Gottes so zu verstehen? Die Frage nach der Jungfrauengeburt wurde bald zum Prüfthema, ob jemand bibeltreu oder bibelkritisch ist. Nun, obwohl es als Prüfkriterium des Schriftverständnisses allein nicht ausreicht, ist es doch ein vielsagender Anfang, wie man eben gerade zu dieser Lehre steht. Denn die Bibel, sie deutet die Jungfrauengeburt Jesu nicht nur irgendwie schemenhaft an, dass man sagt, okay, man kann es so verstehen, sondern berichtet ganz ausdrücklich davon, sowohl in Matthäus 1 als auch in Lukas 1. Und letzteren Bericht wollen wir uns heute ansehen. In Lukas Kapitel 1, und hier lesen wir die Verse 26 bis 35. Lukas Kapitel 1, ab Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königtum wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, bis dahin. Der Evangelist Lukas, er beschreibt hier sehr deutlich und ganz genau, wie Maria den Sohn Gottes empfangen hat. Und hier geht es nicht nur um historische Genauigkeit, obwohl das zweifellos der Fall ist, sondern auch um eine theologische Bedeutung. Lukas, er hat es hier so genau verfasst, weil es wichtig ist, das zu wissen. Der Geist Gottes, der über Maria gekommen ist, er hat auch Lukas inspiriert, sodass, vermutlich nach dem Bericht Marias, wortgetreu und richtig aufgeschrieben wurde, damit wir lernen, was sich zugetragen hat, aber auch glauben, warum es sich so zugetragen hat. In unserem kleinen Katechismus wird es in der 23. Frage aufgenommen. Da wird gefragt: Wie ist Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden? Die Antwort lautet: Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, indem er einen echten Leib und eine vernunftbegabte Seele annahm. Dies geschah, indem er durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leib der Jungfrau Maria empfangen und von ihr geboren wurde, jedoch ohne Sünde. Wir wollen dieses Thema in zwei Hauptpunkten betrachten. Zum einen der Vorgang der Menschwerdung und zum zweiten die Bedeutung der Menschwerdung. Erstens der Vorgang der Menschwerdung. Hier sehen wir einmal die Bereitschaft zur Menschwerdung. Zunächst erfahren wir nämlich hier, Christus, der Sohn Gottes, hat die Menschheit angenommen, heißt es im kleinen Katechismus. Das bedeutet, wie wir auch in der letzten Katechismuspredigt bereits gehört haben, Christus existierte als ewiger Sohn Gottes in aller Ewigkeit. Aber in der Fülle der Zeit nahm er freiwillig und bewusst zu seiner göttlichen Natur auch zusätzlich die menschliche Natur an. Kleinen Katechismus finden in Bekenntnisgrundlage, so ziemlich in der Mitte. Genau, erst kommt das Bekenntnis von 1689 und dann kommt der kleine Katechismus. Und da ist es die Frage 23. Sehr gerne. Aber in der Fülle der Zeit nahm Christus freiwillig und bewusst zu seiner göttlichen Natur auch die menschliche Natur an. Wir finden in Hebräer 10 eine wunderbare Bestätigung. In Hebräer 10 ab Vers 4, da heißt es, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum spricht er, das ist Christus, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Also, wir finden hier einen Bericht nach dem Hebräerbrief von Christus, bevor er Mensch wurde, genau in dem Moment, wo er hinabkam, um Mensch zu werden. Und er sagt, dass er, siehe, ich komme, um den Willen Gottes zu tun. Christus, der ewige Sohn Gottes, hat freiwillig und bereitwillig und bewusst Menschheit angenommen. Sowohl um den Willen des Vaters zu tun und seinen Auftrag ganz auszufüllen, als auch um Menschen mit Gott zu versöhnen durch sein wirksames Opfer. Er wusste, das Blut von Stieren und Böcken kann die Sünde nicht wegnehmen. Christus wurde also nicht gezwungen, oder er fuhr erst hinterher von seiner Position und kam dann nicht mehr heraus, sondern aus Liebe zu dem Vater und aus Liebe zu den Menschen kam er vom Himmel auf die Erde, um als Baby geboren zu werden mit einer vollständigen menschlichen Natur. Und dann finden wir das Wunder der Menschwerdung. Wie konnte das geschehen? Nun, das genau ist die Frage auch von Maria gewesen. Wie kann das geschehen? Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel Gabriel antwortet und spricht zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Menschwerdung eine absolut außergewöhnliche Geburt war. Es war ein Wunder. Gott selbst musste hier eingreifen. Der Engel Gabriel berichtet von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, von der Kraft des Höchsten, die im Leib von Maria tätig ist. Die menschliche Natur Jesu wurde nicht durch Josef gezeugt, aber von Maria empfangen und geboren. Gabriel kündigt an, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Maria wurde tatsächlich schwanger, obwohl sie von keinem Mann wusste. Das heißt, sie war wirklich Jungfrau, auch technisch gesehen. Ebenso wird es bestätigt in Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Es war also eine echte Schwangerschaft und auch eine echte Geburt, wie Paulus in Galater 4, Vers 4 schreibt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Eine echte Schwangerschaft und eine echte Geburt. Der große Kirchenlehrer Athanasius, er formuliert daher in seinem Glaubensbekenntnis: Gott ist er, aus der Wesenheit des Vaters vor den Zeiten gezeugt. Und Mensch ist er, aus der Wesenheit der Mutter in der Zeit geboren. Vollkommener Gott, vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen Seele und aus menschlichem Fleisch. Damit Christus wirklich menschliche Natur, menschliches Fleisch, also einen echten Leib annehmen konnte, nahm der Heilige Geist von dem Leib Marias, um Jesu Leib zu bereiten. Wir haben es vorhin zitiert, Gott hat Christus einen Leib bereitet. Christus spricht, einen Leib hast du mir bereitet. Und die Evangelisten erklären, indem der Heilige Geist in und aus dem Leib Marias Jesu Leib formte. Elisabeth, Marias Verwandte, sie jubelt durch den Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist, als sie Maria sieht. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Der Leib Jesu war eine Frucht aus dem Leib Marias. Und dazu sagt Gabriel aber auch, dass es heilig sein wird, also abgesondert von Sünde. Und darum wird er auch Sohn Gottes genannt werden. Der Heilige Geist reinigte und heiligte das Fleisch, so dass Christus, der ewige Sohn Gottes, Menschheit annehmen kann, ohne sich mit Sünde zu vereinen, was unmöglich ist für den heiligen Gott. Wir finden hier also tatsächlich eine Menschwerdung, die es nie vorher oder nachher gegeben hat. Adam wurde aus Erde gemacht. Er ging weder aus einem Mann noch aus einer Frau hervor. Eva wurde aus dem Mann gemacht, aber ohne eine Frau. Alle anderen Menschen wurden und werden aus einem Mann und aus einer Frau geschaffen. Es bleibt nur eine weitere Möglichkeit übrig. Die Menschwerdung aus einer Frau ohne einen Mann. Und so wurde Christus geboren. Und wir sehen in dieser Begebenheit aber auch die Weisheit Gottes, dass Gott eine Frau auswählte, die bereits verlobt war. Denn dadurch wurde der Vorwurf abgewehrt, das Kind sei unehelich und dadurch ohne Recht damals. Es hatte Josef, der sich um ihn wie um seinen eigenen Sohn kümmerte, und er wurde auch der Sohn Josefs genannt. Und so blieb auch der Ruf Marias bewahrt. Also hier finden wir das Wunder der Menschwerdung. Wie Gott, der Heilige Geist, Maria gebrauchte, um den Leib Christi, um die menschliche Natur Christi zu formen. Und doch alles auch in einem Rahmen und einem Kontext, dass Jesus als Mensch aufwachsen konnte in dieser Welt. Aber wir fragen uns zweitens noch die Bedeutung der Menschwerdung. Das Wunder der Menschwerdung, so deutlich es auch in der Bibel beschrieben wird, wir müssen auch verstehen, warum es so wichtig ist. Und manche Spötter fragen, warum sollen wir das überhaupt glauben? Ach, das sind doch nur Legenden, darum geht es doch gar nicht im Christentum. Aber das ist falsch, es ist überaus wichtig, was hier formuliert ist. Zum einen ist es nämlich wichtig zu erkennen, dass Jesus echter Mensch war und echter Mensch ist. Wir müssen verstehen, was es heißt, dass Gott wirklich Mensch wurde, um zu verstehen, was es bedeutet, dass Christus unser Erlöser ist. Im kleinen Katechismus heißt es betont, indem er einen echten Leib und eine vernunftbegabte Seele annahm. Paulus erklärt in Römer 8, Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Also Christus wurde in die Gestalt des Fleisches der Sünde gesandt. Das bedeutet, er hatte einen Leib genauso wie wir. Er hatte Knochen und Fleisch und Blut. Und obwohl Jesus sündlos war, hatte sein Leib nicht die ursprüngliche Herrlichkeit Adams vor dem Sündenfall. Nein, er wurde Mensch, der Schwachheit und Mangel und Nöte erlebte, deren unser Leib und unsere Seele durch und seit dem Sündenfall ausgesetzt sind. Also dieses Gestalt des Fleisches der Sünde. Jesus wurde nicht sündig, aber unser Leib trägt seit dem Sündenfall in dieser Welt Kennzeichen von dieser Gefallenheit. Jesus war hungrig und er war durstig. Er war erschöpft und müde. Er schlief und er schwitzte und blutete. Ja, er litt größte Schmerzen. Das ist keine Sünde. Aber es ist eine Konsequenz der Sünde. Es ist ein Zeichen der Gefallenheit dieser Welt. Und in dieses Fleisch, in dieses Menschsein des gefallenen Standes kam Jesus Christus. In Hebräer 4, Vers 15 erfahren wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus kannte tatsächlich die Versuchungen. Die Versuchungen des Leibes, die Versuchungen der Seele. Jesus wurde in allen körperlichen und seelischen Aspekten versucht. Er hatte nämlich nicht nur einen Leib, sondern auch eine menschliche Seele. Wir erfahren in der Bibel, dass er wuchs in Weisheit. Er hatte einen Willen, dem er dem Vater unterordnete. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er kannte auch seelische Angst. Im Garten Gethsemane sagt er, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Wir verstehen viele Stellen der Schrift nicht, wenn wir nicht festhalten, dass Jesus ganz Mensch war. Mit einem echten menschlichen Leib und einer vernunftbegabten menschlichen Seele. Während er gleichzeitig aber auch ganz Gott blieb. Seine göttliche und menschliche Natur sind unvermischt und ungeteilt. Aber er ist nur eine Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es gab sehr viele Streitigkeiten in der Kirchengeschichte und viele Irrlehren, die auch verworfen wurden dann mit der Zeit. Die Doketisten meinten, Jesus hätte nur scheinbar einen menschlichen Leib gehabt, aber keinen echten. Es sah halt nur so aus, aber eigentlich war er ganz Gott. Die Apollinaristen lehrten, die göttliche Natur hätte die menschliche Seele ersetzt. Also er hatte zwar einen echten menschlichen Leib, aber keine menschliche Seele, sondern die Seele wurde durch die göttliche Natur ersetzt. Und weil die Seele der Sitz der Person ist, wurde auch der Leib damit göttlich. Wurde von der göttlichen Natur sozusagen aufgezehrt. Die Nestorianer meinten, jede Natur hätte ihre eigene Person. Christus hatte eine menschliche und eine göttliche Natur und damit auch eine menschliche und eine göttliche Person. Und die sind nur verbunden durch die Liebe. Und alles wurde aufgeteilt. Das hat Jesus als Mensch gemacht, das hat Jesus als Gott gemacht und so weiter. Ja, die Menschwerdung ist ein echtes Wunder. Und es gibt viele Dinge, die sind schwierig zu verstehen. Wie können wir das tatsächlich fassen? Und noch schwieriger, es in rechter Weise zu formulieren. Aber wir müssen die Aussagen der Schrift bestätigen und nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen all das, was die Schrift klar bezeugt, auch festhalten. Und darum bleibt es, dass Christus Menschheit annahm, ohne sein Menschsein durch die Göttlichkeit aufzuheben. Athanasius, er gebraucht das Bild des brennenden Dornbusches als Vergleich. Und das ist durchaus illustrativ. Er sagt, das Feuer steht für die göttliche Natur, der Dornbusch für die menschliche. Der Busch war mit dem Feuer verbunden, aber er wurde nicht vom Feuer zerstört. Ihr kennt die Geschichte von Mose, der diesen brennenden Dornbusch sieht, ja? Und der Busch ging auch nicht selbst in Feuer über und in Feuer auf. Der Unterschied zwischen Busch und Feuer blieb bestehen und doch waren sie so verbunden, dass das Feuer durch den Busch leuchtete, als stünde er in Flammen. Und so sagte er, es ist auch mit der göttlichen und mit der menschlichen Natur. Sie bleiben gemeinsam, unvermischt. Weder das eine zehrt das andere auf. Und doch ist es eine Einheit. Die göttliche Natur scheint durch die menschliche hindurch. Und das ist wichtig. In Jesus ist Gottheit und Menschheit wirklich untrennbar verbunden. Der englische Theologe aus dem 16. Jahrhundert, Richard Hooker, er schreibt: Dieser Körper, von dem es ihm gefallen hat, sich ihm zu eigen zu machen, dieser Körper, mit dem er die Welt gerettet hat, dieser Körper, der die Wurzel des ewigen Lebens ist und war, das Instrument, mit dem die Gottheit wirkt, das Opfer, das die Sünde wegnimmt, der Preis, der unsere Seelen vom Tod befreit hat, der Anführer der gesamten Armee von Körpern, die sich wieder erheben werden, sein Körper ist ein Körper, der gleicher Natur mit unseren Körpern ist. Und es ist wichtig, dies zu bekennen, dass Jesus, der Sohn Gottes, wirklich Mensch wurde, so dass wir eine Gemeinschaft haben. Die Bibel sagt, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Denn unser Erlöser musste mit uns Menschen verbunden sein, um wirklich Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Aber wie Jesaja prophezeit, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruft aus seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Der starke Gott ist uns geboren, darum geht es hier. Er ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Er musste aus der Linie Adams stammen, damit er unser Stellvertreter werden kann, damit er unser Mittler werden kann. Und dann die Jungfrauengeburt. Warum ist das wichtig? Um gegen die Irrlehre der Arianer nicht nur die Menschlichkeit, sondern auch die Göttlichkeit Christi zu betonen, wurde Maria auf dem Konzil von Chalcedon Theokotos genannt, die Gottesgebärerin. Die römische Kirche hat daraus alle möglichen Legenden und Geschichten entwickelt, um Maria zu einer besonderen Stellung zu erhöhen. Lehren wie die unbefleckte Empfängnis, also dass sie im Grunde schon ganz ohne Erbsünde war, damit sie dann als reines und heiliges Gefäß für die Geburt Jesu dienen konnte. Maria Himmelfahrt, dass sie in den Himmel aufgefahren ist. Oder die immerwährende Jungfräulichkeit, also dass sie auch während der Geburt und nach der Geburt und ihr ganzes Leben lang immer Jungfrau geblieben ist. Und das sind alles Lehren, die unbiblisch sind. Es gibt keinen Hinweis der Schrift irgendwie darauf. Und sie sind bloß erdacht worden, um aus Maria mehr zu machen als die Jungfrau, die dadurch gesegnet war, dass sie die Mutter unseres Herrn dem Fleische nach war. Als Mutter ist sie in Liebe und Würde zu halten von allen, die an Jesus glauben und ihn anbeten, aber nicht darüber hinaus. Sie hatte keine weitere heilsgeschichtliche Stellung als die, dass sie die Mutter von Jesus wurde, die ihn geboren hat. Die Beschreibung der Jungfrauengeburt dient nicht zur besonderen Verehrung Marias, sondern zum Verständnis, wer Christus ist. Und das wird so schnell verdreht. Zunächst einmal belegt es nämlich die Erfüllung der Verheißungen Gottes in der Schrift. Der Christus sollte aus dem Samen der Frau kommen, heißt es in 1. Mose 3, Vers 15, dem sogenannten Proto-Evangelium. Der Same der Frau, er soll der Schlange den Kopf zertreten. Und in 1. Mose fragt man sich, wieso nennt Gott den Samen der Frau, den Nachkommen der Frau und nicht den Samen des Menschen? Schon mal gefragt? Nun, hier ist der Grund. Es gab nur einen einzigen, der physisch allein als Same der Frau und nicht des Mannes identifiziert werden konnte. Außerdem sollte er aus dem Samen Abrahams und Davids sein, was Maria biologisch war. Daher das Geschlechtsregister in Lukas 3. Und Matthäus bestätigt ausdrücklich, wie sich in Maria die Prophezeiung aus Jesaja 7 erfüllt. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Wir sehen hier, die Jungfrauengeburt ist wichtig und Lukas beschreibt sie uns so detailliert, weil hier Christus als der Messias identifiziert wird, weil sich die Schrift erfüllt, die Propheten erfüllen. Hier wird, läuft alles zusammen und jeder, der die Propheten ernst nimmt und die messianischen Verheißungen, der kommt hier darauf, hier erfüllt es sich. In einer Weise, die weit über das hinausgeht, was man sich vielleicht vorstellen konnte. Außerdem ist die Jungfrauengeburt wichtig, wegen der Sündlosigkeit Jesu. Er musste zwar von Adam abstammen, er musste ein völlig Mensch sein, um unser Stellvertreter zu werden, um unser Bundeshaupt zu sein, aber er musste sündlos bleiben, also auch nicht die Sünde Adams angerechnet bekommen, was jeder Mensch durch natürliche Zeugung erfährt. Also, wir haben die Lehre von der Erbsünde bereits vor einigen Wochen behandelt. Jesus musste von Adams Linie abstammen, aber Adam durfte nicht sein Repräsentant im Bund der Werke sein, durch den Sündenfall. In Lukas 1 bestätigt nun die Jungfrauengeburt auch die Göttlichkeit Christi. Durch dieses Wunder soll erkannt werden, dass Gott seinen Sohn in das Fleisch gesandt hat. Er war heilig. Er war sündlos. Er war zwar ganz Mensch, gehört zur Familie der Menschheit, und doch hat er nicht die Erbsünde, sondern ist völlig rein und völlig sündlos. Und er ist heilig. Es soll erkannt werden durch diese außergewöhnliche Geburt, die es nie zuvor und nie später gegeben hat. Hier ist tatsächlich der Sohn Gottes Mensch geworden. Nicht nur einfach jemand, der das von sich behauptet, sondern Gott gibt sozusagen durch dieses Wunder die Bestätigung, das ist von Gott. Und auch dem Josef wird das noch einmal genannt. Schließlich ist die Jungfrauengeburt auch ein Hinweis der Lehre der Gnade. Es ist nicht unser Werk, nicht unser Wirken, das die Erlösung hervorbringt, sondern Gott allein durch das Wunder der Gnade. Er ist es, der den Retter gesandt hat. Er ist es, der dieses Wunder vollbracht hat, dass Gottheit und Menschheit zusammenkommen. Er ist es, der einen Erlösungsweg geplant hat und durchgeführt hat, der keinem Menschen in den Sinn gekommen wäre. Nichts, was die Menschen darauf hinarbeiten könnten oder irgendetwas geleistet hätten, sondern, wie es auch der Maria genannt wird, du Begnadete des Herrn. Gnade. Und so wollen wir auch bei dieser Frage der Menschwerdung Jesu, wir wollen uns über die Weisheit Gottes freuen, über seine Gnade, über seine Aktivität, über das, was er gewirkt hat. Er ist Mensch geworden, um für Menschen zu sterben und uns zu versöhnen mit Gott, dem Vater. Und hier passt es, was Paulus in Römer 11 am Ende ausruft. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten.